Tellende Nachtschwärmer wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Folly und Artisan Barcamp.
Willkommen zurück. Ich sitze heute mit Amos Wasserbach zusammen. Obwohl Amos in der Schweiz geboren wurde, konnte er schon viele Länder sein Zuhause nennen. Argentinien, Deutschland und Israel sind darunter. Eine sehr spannende Vita, doch hören wir selbst. Magst du uns vielleicht erstmal einen Einblick geben, wo du geboren wurdest, wie du nach Berlin kommst? Der Weg ist ja so verwunden, wie lang?
Hallo. Klar, ich bin in der Schweiz geboren und bin relativ jung nach Argentinien rüber. Bin vor allem in Argentinien aufgewachsen, zuerst auf dem Land, danach in Buenos Aires. Und danach sind wir zurück in die Schweiz, nach Basel, wo ich dann auch das erste Mal hinter einer Bar stand, zum Kuss im Elisabethenpark.
Was Basel zu Basel machte?
Genau, so habe ich es auch immer in meinem Curriculum nachher erzählt. Das heißt, die erste großartige Bar. Und danach habe ich in Tel Aviv gelebt und studiert für ein paar Jährchen. Und danach wieder in der Schweiz und jetzt seit fast 4 Jahren in Berlin.
Du bist schon in jungen Jahren viel von einem Land ins andere gezogen. Deine erste Erwachsenenstation war dann Tel Aviv oder?
Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch nicht ganz in meiner ersten Erwachsenenstation. Ich hoffe, es wird Berlin.
Ja, du bist auf jeden Fall erwachsener als viele andere, weil, und das ist ja die eigentliche Idee dieser Episode des Podcasts, wir jemanden gefunden haben, der eine sehr interessante Barkarriere hinter sich gebracht hat und trotzdem ihr trotz Erfolg den Rücken kehrte. Doch dazu später mehr. Du fühlst dich noch immer nicht so richtig erwachsen. Nehmen wir mal an, du warst schon 18, als du zum Kuss gearbeitet hast.
Ja.
Wie ging es danach weiter? Wie ordnet man dich ein? Wie brachte dich dein Lebensweg nach Tel Aviv und nach Berlin?
Also ich bin nach Tel Aviv gegangen, um zu studieren. Das war damals einfach vor allem ein Versuch, die Schweiz zu verlassen. Und Tel Aviv hat sich da einfach angeboten. Da kannte ich eine Universität schon, wo ich auf Englisch studieren konnte. Ich wollte irgendwo unbedingt Politik studieren. Da dachte ich, ja, wenn schon, denn schon. Gehe ich in den Osten. Habe aber dementsprechend auch relativ schnell gemerkt, dass in der Politik zu arbeiten nichts für mich ist. Vor allem nicht in den Osten. Aber und habe da auch gleichzeitig ein bisschen so meine Leidenschaft für die Bararbeit kennengelernt. Ich hatte davor viel Jugendarbeit gemacht in verschiedenen Jugendbunden und habe so Schullager organisiert und viele Kinderpartys und so ein Zeugs. Und das Bartenden war eine relativ, also es war das Gleiche für Erwachsene. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, das einfach so ein bisschen weiterzumachen, damit Geld zu verdienen, um mein Studium zu bezahlen.
Du bist ja gleich in einer starken Bar eingestiegen. Zum Kuss hat damals direkt aufgemacht, oder?
Genau, gegenüber von meinem Schlafzimmer. Also ich habe auch nur...
Du hast auf dem Friedhof geschlafen.
Genau, ich war richtig kurz. Nö, ich habe in so einem kleinen Haus gelebt, irgendwo ganz nahe Bahnhof, was nicht so ein schlimmer Stadtteil ist wie in anderen Städten in Basel. Und dann einfach auf der anderen Straßenseite hat im Park, in dieser Kapelle, Markus das zum Kuss aufgemacht. Also ich hätte auch in einem Café angefangen oder wo auch immer. Das Zunkurs war auch damals so halb Café, halb Bar. Und ich habe beides ausprobiert und schnell gemerkt, dass das mit der Bar war cool.
Ja, Markus haben wir in einer anderen Episode, dazu später noch mehr, ein wirklich sehr, immer noch sehr besuchenswertes Lokal, mitten in einem Park, tagsüber Café, abends Bar. Ein bisschen Werbung nebenher.
Ja, nice. Ich wusste gar nicht, dass Markus auch eine Episode gemacht hat.
Na, hallo, Basel ist richtig am Start bei uns. Und als du dort aus Basel weggegangen bist, war das auch der Zeitpunkt, als du dort aufgehört hast? Oder hast du noch eine andere...
Nee, Markus war super. Ich hatte auch Glück. Ich bin dann sozusagen nach Tel Aviv für 2 Semester und bin immer über den Sommer zurück nach Basel und habe dort irgendwie so 3 Monate am Stück gearbeitet, kaum Geld ausgegeben und dann mit diesem Geld einen großen Teil von meinem Studium bezahlt. Und in Tel Aviv habe ich mal ja, mal nein hinter einer Bar gearbeitet. Ganz am Anfang war das in einer ganz, ganz alten Schulenbar in Tel Aviv, die hieß Evita. Und das Logo war auch ganz groß, das Gesicht von Evita Peron. Da habe ich das erste Mal gemerkt, es gibt ganz verschiedene Arten der Bararbeit.
Und ganz verschiedene Arten von Argentinien, scheinbar.
Ja, es hatte nicht so viel mit Argentinien zu tun. Es hatte auch nicht ganz so viel mit Evita Peron zu tun, außer dass der Besitzer immer Don't Cry For Me Argentina gespielt hat.
Immer wenn ihr aufgemacht habt?
Nur wenn ich die Bar geputzt habe vor dem Aufmachen.
Aber hat es dann wenigstens was mit Cocktails zu tun gehabt?
Im allerweitesten Sinne. Ich habe dort vor allem auch Service gemacht und ich habe auch ein bisschen gelernt, so ein bisschen Club-Service zu machen. Und Multigläser, 15 aufeinander zu stacken und herumzutragen, ein bisschen zu flirten, um Trinker zu bekommen, all diese Sachen. Ich glaube, das war eine gute Schule.
Und du hast dein Long Pour perfektioniert.
Ja, also ja, ein Long Pour, manche meinen, ist nie ganz perfekt und kann immer länger werden, aber ist er schon lang geworden, ja.
Gut, und aber als er dann lang genug war, um es nach Berlin zu schaffen,
genau.
Hast du dich damit in Berlin beworben?
Mit meinem Long Pour, ja, also ich glaube, der wichtigste Teil war, damit ich ihm das Gefühl hatte, ich darf in Berlin warten, weil ich ja damals noch das Bild hatte, Berlin sei eine unglaubliche Barmetropole.
Ist das der Blick aus dem israelischen oder aus dem Basler Blick?
Ja. Ja, wir waren jedes Jahr dann hier für die PCB und haben Bars besucht und haben gedacht, wow, crazy Barstadt Berlin. Und bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten und überhaupt hierher gekommen bin, habe ich dann im Werk 8 gearbeitet. Das war dann die Bar, wo ich dann das Gefühl habe, jetzt habe ich ein Level erreicht, wo ich auch irgendwo anders arbeiten kann. Ich hoffe, du interviewst nicht meine Barchefs von Werk 8.
Berg 8 ist auf jeden Fall auf der Liste, haben wir leider noch nicht hinbekommen, aber ja doch, also Norbu ist auf jeden Fall auf der Liste und Martin ist natürlich auch ein sehr interessanter Typ. Martin und ich sind tatsächlich wenige Kilometer voneinander aufgewachsen.
Ja.
Und er hat es in die Schweiz geschafft und ich bis nach Friedrichshain.
Ich glaube, bis heute sind die meisten gebürtigen Berliner, die ich kenne, die wohnen in Basel und es waren alles Barchefs dort. So, du bist einer der wenigen, der es geschafft hat, zu bleiben.
Naja, immerhin. Ne?
Ja, auch, machst du doch.
Auch, ja, sehr nett. Dann von Berg 8 nach Berlin, um da jetzt so ein bisschen die Kurve zu kriegen. Du hast dann relativ zügig im Thelonious angefangen. Einer der berüchtigten Bars in Neukölln, die schon früh aufgemacht hat und lange aufbleibt.
Ja, genau. Das war relativ schön am Anfang. Das war eine Lektion für mich, zu merken, wie eng verknüpft die ganze Szene hier ist und auch ein bisschen, wie da schon Verbindungen zwischen Basel und Berlin waren. Also ich habe irgendwie eine Freundin in Basel gefragt, die hat mich weitergeleitet an eine Freundin in Berlin und irgendwie zwei Wochen nach Ankunft in Berlin hatte ich einen Job in der Thelonious Bar. Das war relativ toll zu sehen, wie schnell das gehen kann und wie toll dieser Job auch ist, wenn man in einer anderen Stadt leben will oder einfach mal irgendwo hingehen will, ohne wirklich einen Plan zu haben.
Mhm. Schon ein guter Katalysator, sich mitten reinzuwerfen. Oder?
Sensationell. Ja. Also irgendwie in den meisten großen Städten werden Leute gesucht, die einen Cocktail shaken können und überraschend wenige Menschen können das anscheinend, auch sogar in Berlin. Und da war es irgendwie, die ganze Zeit sind Menschen da und suchen.
Naja, je besser das Gros der Arbeiter wird, desto feiner werden natürlich die Stilblüten und umso feiner werden dann Bartender gesucht oder müssen sie dann arbeiten können.
Ne? Ja.
Und deine nächste Station danach war das Kupfer, in dem wir zusammen gearbeitet haben, so eine Minibar in Berlin-Kreuzberg. Wir haben dort eine Bar gemacht, die sich natürlich stark an Regionalitäten, auf jeden Fall an handgemachten Produkten orientiert hat und einen großen Fokus auf Service legte. Das ist etwas, was man jetzt immer wieder hört. Aber was dich sicherlich dort auch angezogen hat, ist die doch sehr kleine Bar und sehr intime Kommunikation mit den Gästen.
Yes. Ich habe in Kupfer angefangen, da hatte ich schon einen Tagesjob, also Montag bis Freitag. Und ich habe da relativ schnell gemerkt, nachdem ich diesen Tagesjob angefangen hatte, dass ich vielleicht doch nicht so sehr bereit war, die Bar hinter mir zu lassen, wie ich gedacht habe. Und habe mir dann was gesucht, was ich Wochenends machen kann. Das hat sich bei der Kupfer super angeboten, weil es hatte nur Wochenends auf. Und die Kupferbar hat auch die Möglichkeit geboten, viel außergewöhnlichere Gespräche zu haben mit den Gästen.
In der Tat.
Weil es war halt eine außergewöhnliche Bar und als du reinkamst, war alles schon ein bisschen Desorientierung.
Also ist eigentlich eher so wie im Sinne von Schwindel, aber ja, man ist so wie, wo bin ich?
Ja.
Und man wird einem so ein bisschen am Boden und dann Füßen weggezogen.
Ja, und da waren die Leute auch irgendwie bereit für komischere Gespräche. Sie haben sehr oft die Zeit vergessen. Wir hatten ja keine Fenster wirklich in der Bar selber. Ja. Ich war in einer Phase da in meiner Karriere, wo es
Fenster nicht so wichtig hatte.
Fenster waren nicht so wichtig und es war wirklich wichtig zu üben, wie ich solche Gespräche handeln kann. Mhm. Ja, ich glaube, deswegen war Kupfer damals perfekt für mich. Es war wie so eine Übergangsstation zwischen Barwelt und Nicht-Barwelt.
Mhm. Zumal wir da ja eigentlich auch meistens verhältnismäßig früh draußen waren.
Mhm. theoretisch eigentlich bin ich der schnellste Putzer. Vor allem, wenn du hier mit anderen Barchefs von mir eh reden wirst oder geredet hast, muss ich das gar nicht leugnen, aber ja.
Musst du das gar nicht leugnen? Wie, dass du ein schneller Putzer bist, oder?
Ich bin nicht so ein schneller Putzer. Ach so. Ich war vielleicht nicht immer so oft.
Ja, dann bin ich, dass du es jetzt gesagt hast, dann muss ich mir jetzt nicht überlegen, ob ich drauf eingehe oder nicht.
Nee, ich brauche lang. Ich kann schneller arbeiten, wenn mir Leute zuschauen und ich habe da ein bisschen Druck. Aber wenn ich dann plötzlich alleine bin, das geht schon lang.
Ja, ich weiß. Also ohne Bühne ist man immer nur halb so...
Ja, und dann plötzlich tindert man und da eh man sich versieht.
Muss man los.
Ja.
Gut, das ist ja vielleicht eine ganz gute Kurve, die wir kriegen, denn du musstest los.
Ja.
Du hast dich tatsächlich entschieden, auch aufgrund des Tagesjobs, können wir gerne drüber reden, der Nacht den Rücken zu kehren. Und das ist ja eigentlich der Kernpunkt, warum wir hier zusammensitzen. Deine Vita ist sehr interessant, aber noch interessanter für diesen Podcast ist natürlich, dass du einfach gesagt hast, ich bin raus. Du genießt die Nacht noch, aber nicht mehr hinterm Tresen. Und wer schafft das schon so bewusst wie du? Deswegen erklär uns gern, was war denn da der nächste Schritt? Warum wolltest du raus?
Also ich wollte phasenweise immer wieder mal raus. Ich glaube, dass...
Immer montags?
Ja, ich glaube, damit können sich viele Bartender freuen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Berlin-Phänomen, aber ich höre das öfters. Wenn ich Gast bin in irgendwelchen Gastronomien, scheint es mir, niemand ist irgendwie Barista, ganz wenige sind Bartender, sie sind eigentlich Künstler, Designer, whatever.
Models und DJs.
Ja, aber jetzt gerade machen sie Kaffee, aber eigentlich sind sie was anderes. Und so diese Einstellung hatte ich auch ganz lange, ganz oft. Ich hatte ja studiert, ich wollte zwar nicht in der Politik arbeiten, aber hatte immer noch das Gefühl, ich würde irgendwie was im Rahmen Kommunikation, vielleicht politische Kommunikation machen. Und jedes Mal, wenn irgendwas halt nicht perfekt war hinter der Bar, ja, hatte ich das Gefühl, ich werde jetzt irgendwie dieser ganzen Welt den Rücken kehren. Also ich glaube, so Phasen haben die meisten Bartender mal hier, mal da. Vor allem so Mitte, Anfang 20 vielleicht, wo man nicht genau weiß, okay, entscheidet man sich jetzt, dass das eine Karriere wird oder einfach so eine Lebensphase oder einfach ein Hobby. Was macht man jetzt mit diesem Bartender sein? Und da habe ich die Entscheidung getroffen.
Das war unsere erste Episode mit Amos Wasserbach. Vielen Dank für diese Einblicke von einem sehr bewusst an seine Karriere herangehenden jungen Bartender.
Ein weiteres Kapitel von Spiritsfully und Artisan Barcamp. Bis bald an einem Berliner Tresen.